Spätzlespress, der Baden-Württemberg-Podcast aus Berlin. Wer ist wir? Gemeinsam Gesellschaft gestalten. Heute mit Dr. Seran Bostancı und Anna Kuxidu.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Spätzlespress. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um das Zusammenleben von Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturkreisen bei uns in Deutschland. Es geht darum, was es bedeutet, ein Einwanderungsland zu sein. Es geht darum, wie wir es schaffen, die Vielfalt, die Verschiedenheit unserer Gesellschaft als Chance zu begreifen, als Normalität zu begreifen und vielleicht ja auch als Bereicherung. Mein Name ist Rudi Hochfliet. Ich moderiere diesen Baden-Württemberg-Podcast aus Berlin. Ich bin der Bevollmächtigte des Landes Baden-Württemberg beim Bund und Staatssekretär für Medien und auch zuständig für die Entwicklungspolitik. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, fast 30% der Bevölkerung Deutschlands hat einen Migrationshintergrund. Das sind um die 25 Millionen Menschen bei uns. In Baden-Württemberg sind sogar noch mehr. 34% der Bevölkerung ist eingewandert oder sind Nachkommen von Eingewanderten. Insgesamt rund 3,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Und wenn Sie nach Stuttgart gucken, 60% mehr als in Berlin. Mit der Zuwanderung von Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturkreisen ist die Gesellschaft natürlich noch vielfältiger geworden. Auch wenn Migration in der öffentlichen Debatte vor allem problematisiert wird und auch wenn klar ist, wir müssen die irregulären Migrationen in unser Land verringern, zugleich gilt, wir brauchen dringend Zuwanderung. Wir brauchen Zuwanderung, um dem demografischen Wandel zu begegnen, die Sozialsysteme tragfähig zu halten und den Bedarf an Fachkräften zu decken. Die Frage, wie Integration gelingt, ist daher ein zentrales Thema für unsere Gesellschaft. Wie können wir die Akzeptanz kultureller Vielfalt fördern, den Austausch zwischen den verschiedenen Communities stärken und zugleich den sozialen Zusammenhalt bewahren? In diesem Podcast spreche ich über diese Frage mit Anna Kuxidu und Dr. Seran Bostancı. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Entwicklungen, auf die gesellschaftlichen Debatten, versuchen die vielfältigen Aspekte des Zusammenlebens in einer immer heterogener werdenden Gesellschaft besser zu verstehen. Die Idee zu diesem Thema für den Podcast entstand übrigens aus einer Veranstaltung bei uns in der Landesvertretung Baden-Württemberg. Der firmierte unter demselben Titel wie dieser Podcast, Wer ist wir? Gemeinsam Gesellschaft gestalten. Und unser erster Gast war dort auch dabei und hat die Podiumsdiskussion moderiert. Ich freue mich, Anna Kuxidu zu begrüßen. Sie ist Journalistin und arbeitete viele Jahre als Redakteurin für Religion, Migration und Gesellschaft bei meinem Haussender SWR. Dort war sie auch Beauftragte für Vielfalt und Integration. Anna Kuxidu wurde in Griechenland geboren und kam 1970 als Achtjährige nach Deutschland, wuchs in Stuttgart auf, studierte in Tübingen und sie hat für ihre journalistische Arbeit mehrere Auszeichnungen bekommen, darunter den Willy-Bleicher-Preis 2014, ein Preis, den viele in Baden-Württemberg kennen und schätzen. Herzlich willkommen auch an Dr. Seran Bostancı. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Meine Güte, das passt auf keine Visitenkarte, deswegen heißt es kurz DESIM-Institut. Das ist schon mal einfacher auszusprechen, ohne dass man in Atemnot kommt. Dort verantwortet sie den Bereich Bildung und Rassismus und forscht zum Thema institutioneller Rassismus in Kitas. Eine Teilstudie des Rassismus-Monitors. Zuvor war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Und sie ist nebenher auch Beraterin und Trainerin für Inklusionsprozesse an Bildungseinrichtungen. Herzlich willkommen. Freut mich, dass Sie das kleine Gespräch mit mir führen.
Ja, hallo.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, und wie immer, bevor wir jetzt in den Austausch gehen, ein kurzes Frage-Antwort-Spiel.
Maultaschen oder Linsen mit Spätzle?
Oh, das ist eine schwere Frage. Das kann ich nicht beantworten mit entweder oder, sondern alles beide. Wirklich alles beide. Ich liebe sie. Sowohl die Maultaschen als auch die Linsen mit Spätzle.
Ich wähle die Maultaschen.
Ja?
Ja.
Für mich auch beides bitte, aber nicht auf einmal.
Wandern im Schwarzwald oder Radfahren am Bodensee?
Also ich würde sagen, wandern am Bodensee.
Anna, sag nicht immer das Gleiche, wie ich will. Ja, also wieder.
Ich liebe auch den Bodensee.
Ja, aber Radfahren das ist nicht so meins. Die richtige, also wäre für mich auch die richtige Lösung.
Ja, ich nehme auch Wandern, weil auch mein Name ist Programm. Mein Name bedeutet nämlich, sich was anschauen, spazieren gehen. Und ich liebe diese Tätigkeiten sehr. Genau.
Wie setzt sich das zusammen, Bostansch?
Nee, mein Vorname ist Sedan.
Ach so, Sedan.
Genau, von sich etwas anschauen. Spazieren
Echt?
Gehen, genau.
Ach, wie toll.
Bühnenpromenade quasi.
So ein Vorname gibt es im Deutschen nicht, glaube ich.
Nee.
Okay, schön.
Oper oder Rockkonzert?
Rockkonzert.
Ich würde auch Rockkonzert nehmen.
Ich würde auch Rockkonzert nehmen.
Wir haben viele Gemeinsamkeiten, das ist doch schon mal gut.
Sachbuch oder Roman?
Immer Roman.
Also seitdem ich Mutter bin, habe ich so wenig Zeit für Romane. Deswegen ist die Realität dann doch eher Fachliteratur, Sachbücher.
Also, ich muss sagen, nachdem ich die letzten Jahre so viele Sachbücher lesen musste, auch beruflich, freue ich mich über jeden guten Roman. Und deswegen, momentan muss ich sagen, sind mir Romane lieber.
Ja, vielen Dank. Wir haben ein wichtiges Thema vom Buch. Eine Gesellschaft mit 30% Menschen mit Migrationshintergrund. Eine Gesellschaft, die in sich, auch unabhängig natürlich von Menschen, die einen solchen Hintergrund haben, ist schon vielfältig genug. Und da kommt noch eine schöne weitere Ebene dazu. Die muss irgendwie miteinander auskommen. Und ich habe das Gefühl, das ist nicht einfacher geworden in den letzten Jahren. Was ist euer Empfinden, was ist eure Erfahrung oder auch den wissenschaftlichen Befund dazu? Was entwickelt sich da gerade in der Gesellschaft?
Ja, ist eine große Frage natürlich, was entwickelt sich da? Wir können schon aktuell beobachten, dass die Demokratie in der Krise steckt, dass viele Menschen besorgt sind auch um die Demokratie. Das haben ja auch die vergangenen Demonstrationen gezeigt, dass viele Menschen auf die Straßen gegangen sind, demonstriert haben, für Vielfalt, für die Demokratie, vor allem nach den Korrektivrecherchen. Und ich denke, wir befinden uns jetzt in der Zeit, wo es darum geht, die Demokratie zu schützen, zu stärken und ja, die Wehrhaftigkeit der Demokratie auch sichtbar zu machen.
Ja, ich erlebe es als ein Auf und Ab die letzten Jahre. Immer dann, wenn ich denke, es ist gut geworden oder es wird besser, sagen wir so, es wird besser, empfinde ich da immer wieder so Rückschläge, die dann kommen. Und momentan habe ich den Eindruck, dass es sehr schwer ist, voranzukommen. Und ich erlebe den Diskurs und das, was so um mich herum geschieht, als sehr schwierig. Die letzten 10 Jahre, kann ich sagen, hat sich das sehr verschärft. Und immer dann, wenn ich denke, okay, wir finden einen Weg daraus, dann haben wir vielleicht wieder Wahlen oder Neuwahlen oder es geschieht irgendwas und das wirft uns wieder zurück. Und ich denke schon, und da stimme ich auch Sedan zu, wir müssen total aufpassen, weil Vielfalt insgesamt ja so eine Basis ist für Demokratie. Und da ist schon auch meine Sorge und meine Beobachtung, dass wir das viel, viel stärker verteidigen müssen und darauf achten müssen, dass wir das nicht verlieren, als das vielleicht früher der Fall war.
Ihr habt ja jüngsten Monitoringsbericht, Sedan, veröffentlicht. Was sind da die relevanten Erkenntnisse gewesen?
Ja, vielleicht bevor ich auf die Ergebnisse eingehe, vielleicht kann ich auch noch mal mein Rassismusverständnis erläutern.
Sehr gerne, klar.
Weil im Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor befassen wir uns eben, wie Rassismus und Diskriminierung sich in die Gesellschaft einschreibt. Und vor allem im deutschsprachigen Kontext gibt es nicht so ein einheitliches Verständnis von Rassismus. Oft wird es eher am rechten Rand verortet oder als eine böse Absicht oder ein Fehlurteil, Vorurteil. und oft eher mit einer bösen Absicht und Intention Gewalttat in Assoziation gebracht. Und wir begreifen Rassismus eher als ein gesellschaftliches Strukturprinzip, was dazu führt, dass rassifizierte soziale Gruppen von gesellschaftlich relevanten Ressourcen wie Bildung, Wohnungsmarkt, Gesundheit systematisch, strukturell ausgeschlossen werden. Und das manifestiert sich eben auch in Organisationen wie halt Gesundheitssystem oder auch auf dem Wohnungsmarkt oder im Bildungssystem. Und daher begreifen wir eben Rassismus als gesellschaftliches Machtverhältnis.
Darf ich mal nachfragen? Gerne. Ist Rassismus nicht per se ein irreführender Begriff? Es gibt keine Rassen. Ja.
Genau, also es gibt keine menschlichen Rassen, aber
das es gibt ja auch, eine menschliche
genau,
Rasse.
Genau, es gibt eine menschliche Rasse. Und interessant ist, in unserem Rassismus-Monitor-Bericht haben wir auch diese Frage gestellt. Okay. Und 49% der Menschen, die befragt wurden in unserer repräsentativen Panel-Befragung, glauben immer noch, dass es unterschiedliche menschliche Rassen gibt. Das heißt, ja, menschliche Rassen ist eine Erfindung, eine Konstruktion, aber die Wirkungen oder die Benachteiligungen, die aufgrund dessen stattfinden, sind real.
Die sind real.
Die sind real.
Ja, das stimmt.
Genau, und in unserem letzten Monitorbericht haben wir vor allem uns auch angeschaut, wie die subtilen Formen von Rassismus sich in der Gesellschaft zeigen. Also das meinte ich mit vorhin, Rassismus ist auch oft lautlos, zeigt sich eben nicht unbedingt intentional, sondern kann auch ein Blick sein, dass man vor bestimmten Menschengruppen Angst hat und so weiter. Und da haben wir jetzt den Fokus drauf gelegt. Und ja, die Ergebnisse zeigen, dass die Mehrheit der befragten Menschen, die rassistisch markiert sind, 54%, mindestens einmal im Monat diese subtilen Formen von Diskriminierung und Rassismus erleben. Und unsere Studie zeigt auch, dass sich vor allem auch im öffentlichen Raum diese Diskriminierungsprozesse vollziehen, also im Supermarkt oder aber auch in der Begegnung beispielsweise mit der Polizei.
Ja.
Und was ich total interessant finde oder auch erschreckend, ist, dass die Menschen, die zum Beispiel auch Diskriminierung durch die Polizei erleben, auch geringere Werte darin sich zeigen, dass sie auch weniger Vertrauen in diese Institutionen haben. Und dieser Vertrauensverlust, der sich jetzt auch zeigt, vor allem eben bei rassistisch markierten Menschen, ist natürlich besorgniserregend, auch im Hinblick auf die Demokratie, was wir ja vorhin schon gesprochen haben, wenn eben so ein großer Vertrauensverlust sich zeigt. Und was wir auch in unserer Studie zeigen, ist, dass die Wirkungen dieser Diskriminierungs- und Rassismuserfahrung auch psychische Belastungen zeigen. Das heißt, die befragten Menschen, die Rassismus erleben, haben auch höhere Werte auf der Ebene der psychischen Krankheiten. Und das ist natürlich auch mit Sorge zu beobachten. Das heißt, die Wirkung und die Folgen von rassistischer Diskriminierung schadet im Endeffekt dann auch der gesamten Gesellschaft.
Wie ist es denn, Sie sind ja auch in Bildungseinrichtungen, Schulen und Kitas unterwegs. Wie ist es denn da? Denn eigentlich sind Also ich erlebe das zumindest bei meinen Kindern so, die sind damit aufgewachsen und offen. Hat sich da was verschoben?
Also unsere Studie und unsere Daten zeigen auch, dass vor allem bei jüngeren Menschen ein größeres Bewusstsein über Rassismus und Benachteiligung vorhanden ist und auch ein größeres Potenzial bei jüngeren Menschen zu beobachten ist, dass sie sich gegen rassistische Diskriminierung zur Wehr setzen. Das ist schon mal gut und stimmt der Beobachtung zu, dass die jungen Menschen da die Vielfalt in unserer Gesellschaft für eher normaler begreifen als die ältere Generation. Und zeitgleich gibt es aber auch im Diskurs so eine romantische Vorstellung von Kinder sind frei von Vorurteilen oder Kinder würde Diskriminierung oder Rassismus nicht berühren. Und da zeige ich mit meinen Studien, dass das eben nicht der Fall ist, dass auch junge Menschen, auch Kita-Kinder bereits im jungen Alter vor Diskriminierung und Rassismus leider nicht geschützt sind und auch nicht institutionell geschützt sind.
Und wie geht ihr darauf ein? Also ich meine, da wird die Grundlage gelegt für ein gutes Zusammenleben, ja? Und eine gute Integration auch am Ende des Tages. Ja. Was macht ihr da?
Also ich bin ja sowohl in der Wissenschaft tätig, das heißt, da schaue ich mir zum Beispiel an, wie sind zum Beispiel die Zugangsprozesse in Kitas gestaltet. Ne? Also aktuell haben wir einen Fachkräftemangel, nicht alle Kinder erhalten einen Kita-Platz, aber eben benachteiligte Gruppen erhalten nochmal schwieriger einen Kita-Platz. Und auch in der Forschung hat man lange Zeit geglaubt, dass Familien mit Migrationshintergrund ihre Kinder gar nicht in die Kita schicken wollen würden. Und deswegen es da so hohe Unterschiede gibt in der Platzvergabe. Aber neuere Studien zeigen eben, dass das nicht der Fall ist, dass die Betreuungswünsche der Familien mit Migrationshintergrund oft gar nicht gedeckt werden. Und in meiner Studie habe ich vor allem mit qualitativen Methoden herausarbeiten können, dass auch ja, beim Zugangsprozess auch aufgrund von oft gut gemeinten Ansätzen wie wir möchten in dieser Kita eine gute Mischung haben. Also 50% Kinder mit und 50% Kinder ohne Migrationshintergrund sollen in dieser Kita vertreten sein. Aber dass diese Vorstellung einer guten Mischung auch rassistisch konnotiert sind, weil man A, Kinder einfach in Kategorien einteilt, mit und ohne Migrationshintergrund und aber auch vor allem in Stadtteilen, wo der Migrationshintergrund höher ist, bei 70-80% beispielsweise liegt, erleben diese Kinder automatisch quasi einen Ausschluss, weil diese 50-50-Aufteilung gehalten werden möchte. Und damit gehe ich eben mit meinen Studien und versuche da eben auch die rassistischen Ausschlussprozesse nachzuvollziehen, zu verstehen, wie findet das eigentlich statt, dieser Ausschluss. Und oft eben auch trotz gut gemeinten Intentionen.
Vielleicht mal eine Frage an Sie beiden. Ich will nachher auch nochmal auf die Rolle der Medien eingehen, Anna, aber gehen wir auf die andere Seite. Also wir haben jetzt ein bisschen darüber geredet, also was muss diese Gesellschaft leisten? Also in welche Richtung muss sie aktiv werden, um Integration zu fördern? Es gibt natürlich auch die Entwicklung, dass junge Menschen vor allem oder auch ältere mit Migrationshintergrund unter sich bleiben, ja, und sich als eigene Gruppe betrachten und in Abwehrreflexe zu den anderen Teilen der Gesellschaft sich aufstellen. Was muss da passieren, damit die Bereitschaft, sich zu beteiligen, wir noch gar nicht von integrieren, sich zu beteiligen, größer wird? Wie kann man da einwirken? Beschäftigt ihr euch damit auch?
Weil wir jetzt schon bei dem Kita-Thema bleiben, ne? Also wenn quasi, und das habe ich auch in einer qualitativen Studie mit Eltern, die ich mit Eltern geführt habe, herausgearbeitet, wenn quasi selbst Eltern ihre Kinder vor Diskriminierung und Rassismuserfahrungen in der Kita beispielsweise, wo Kinder ja so jung sind und sich eigentlich kognitiv noch gar nicht selber vielleicht verbal wehren können, Diskriminierung und Rassismus erleben und Familien keine Orte haben, wo sie sich dann hinwenden können, wenn zum Beispiel Diskriminierung oder Rassismus in der Kita stattfindet, wenn sie hilflos sind, wenn sie sogar befürchten, dass wenn sie das ansprechen bei der Kita-Leitung oder bei der Erzieherin sogar mit einer Kündigung rechnen müssen, weil dann gesagt wird, naja, sie beschweren sich hier aufgrund von Diskriminierung. Es ist ja offensichtlich geworden, dass das Vertrauensverhältnis zwischen uns nicht mehr da ist und deswegen ein legitimer Grund besteht, um diesen Kita-Vertrag zu kündigen. Dann ist es vielleicht auch in manchen Fällen nachvollziehbar, dass zum Beispiel Familien sagen, ich schicke mein Kind erst ab 3 in die Kita, weil dann kann sich das Kind wenigstens artikulieren. Und beschweren. Genau, also worauf ich hinaus möchte, ist, dass es stärkere Beschwerdestrukturen und auch Schutz vor Diskriminierung braucht, damit auch das Vertrauen in diese Institutionen steigt und ja, Menschen sich sicher fühlen können, dass sie dort quasi keine rassistischen Gewalterfahrungen machen müssen.
Ich denke, je stärker und besser und früher die Erfahrung kommt, dass Teilhabe möglich ist auf allen Bereichen, umso größer ist auch das Vertrauen in diese Gesellschaft. Das heißt, wenn ich sehe, dass auch wenn ich es vielleicht als Migrant, sage ich jetzt mal, der ersten Generation es nicht geschafft habe, aber ich sehe, dass meinem Kind alle Wege offen stehen, sowohl in der Kita als auch später in der Schule und es wird beim Übergang von Grundschule zu Gymnasium nicht benachteiligt, nicht diskriminiert. Wenn ich sehe, auch danach gehen die Wege weiter und sie stehen im Prinzip offen, dann ist ein ganz anderes Miteinander möglich und eine ganz andere Offenheit da. Das heißt, was wir immer wieder gesehen haben, jetzt aufgrund auch der langen Geschichte, die ich habe in diesem Land, dass immer dann, wenn Zurückweisung erfolgt, und immer dann, wenn ich einen Schritt machen möchte, aber man auf Hürden stößt, dass man sich dann auch zurückzieht.
Das ist so wie so eine Art self-fulfilling prophecy dann.
Das ist das eine. Gleichwohl muss ich natürlich auch sagen, es muss schon auch die Bereitschaft sein, auch teilhaben zu wollen. Also man kann nicht nur sagen, meine Teilhabe wird verhindert.
Ich arme drauf, die blöde Gesellschaft.
Ich muss ja auch selbst wollen. Und das ist etwas, was auch nicht immer zutrifft. Und daran zu arbeiten, das ist wirklich nicht ganz einfach. Aber ich denke, das geht nur dann, wenn man wirklich auch die Teilhabe, die man verspricht, auch tatsächlich dieses Versprechen einhält. als Einwanderungsgesellschaft. Und dieses Versprechen wird zwar gegeben, aber es wird nicht eingehalten. Und das finde ich sehr schwierig. Gleichwohl muss ich sagen, ich finde nichts Tragisches daran, wenn ich Samstagabend, sage ich jetzt mal, bei einer griechischen Veranstaltung bin, mit lauter Menschen, die eine griechische Einwanderungsgeschichte haben. Und am Sonntag mache ich trotzdem meine Maultaschen, meine Spätzle und bin mit meiner deutschen Nachbarschaft zusammen. Also es gibt einen sowohl als auch. Ich arbeite auch ehrenamtlich in Stuttgart, auch in dem Bereich, und wir erleben das immer wieder. Dann sind bei unseren Veranstaltungen, die wir dann machen, mal mehr Menschen mit griechischer Einwanderungsgeschichte, dann sind mal weniger Menschen mit griechischer Einwanderungsgeschichte. Es ist viel bunter, es mischt sich, und das gibt es auch. Und also man sollte die Tatsache, dass Menschen mit Einwanderungsgeschichte sich auch mal in einer gleichen Herkunftsgruppe treffen, ist nicht gleich von Anfang an eine Segregation. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man das nicht negativ auslegt.
Ja. Ich meine, wir haben ja noch die schönen Bilder vor Augen aus den 70ern, ne? Mit den, damals nannte man sie die Gastarbeiter. Bekommt jemand ein Moped geschenkt, weil er der Tausendste ist oder der Hunderttausendste? Ich weiß es nicht.
Der Millionste.
Der Millionste sogar.
Der Millionste war er.
Das ist auch nicht so wenig, ne? Und das wurde irgendwie groß gefeiert, ne? Hat sich da medial was geändert seitdem? Was ist deine Erfahrung oder deine Erkenntnis?
Da hat sich medial sehr, sehr viel verändert. Also das war ja damals wirklich, also wenn ich manchmal die Reportage, das ist ja sozusagen einfach ein Muss für jeden, die im Journalismus tätig sind und sich mit Migration auseinanderzusetzen, diese Reportage anzuhören. In Köln damals kam ja der 1 Millionste Gastarbeiter an. Es war damals ein sehr viel stärker über die Menschen, die hierher gekommen sind, als ein mit ihnen. Es war natürlich sehr viel stärker durchzogen von Klischees, Stereotype, Vorurteile, bewusste, unbewusste. Das Wording war ein ganz anderes, als es heute ist. Jetzt mal so in dieser Pauschalheit auch gesagt. Es gab ja, ich bin ja groß geworden in den 70er Jahren noch mit den Fremdsprachenprogrammen der ARD, also die sogenannten ARD-Ausländerprogramme, hat mein Vater jeden Abend gehört. Ich habe das also jahrelang auch gehört.
Ausländerprogramme, um Deutsch zu lernen? Oder
nein. Es begann mit Grundlagen des Lebens hier. Also man bekam dann so Informationen, was man braucht, um hier zurechtzukommen. So haben die diese, als Orientierung waren sie gedacht zunächst. In den klassischen Sprachen der damaligen Ländern, der Anwerbeländern der 60er Jahre. Mhm. Also sprich Türkisch, Griechisch, Italienisch, Spanisch, Jugoslawisch jetzt in Anführungsstrichen. Später wurde das auch getrennt, aber eben so. Das waren so diese Hauptsprachen, in denen es damals dieses Programm gab. Es war sehr stark ausgerichtet an eine Heimat, die man verlassen hat, und eine Heimat, in die man zurückkehren möchte. Das war so das Narrativ sozusagen der 70er Jahre. Das hat sich ja erst in den 80er Jahren geändert. Also ich habe Pädagogik studiert Anfang der 80er Jahre, und erst da haben wir überhaupt angefangen, vom Einwanderungsland Deutschland zu sprechen. Also, und entsprechend langsam haben sich da auch die Programme geändert. Und heute kann man sagen, ist es jetzt von der Theorie, sage ich jetzt mal so, dass man sagt, okay, wir müssen migrantische Menschen als Zielgruppen wahrnehmen, wir müssen sie im Programm mitdenken, wir müssen differenzierter in der Berichterstattung sein, das machen wir auch, und wir müssen auch Personal dafür haben, also diese 3 Ps, Publikum, Programm und Personal, da anzusetzen. Und insbesondere beim Personal hat sich natürlich schon auch was verändert, wenngleich wir da noch lange nicht dahin sind, wo wir sein sollten, nach 70 Jahren Einwanderung, also mindestens 70 Jahren Einwanderung in diesem Land. Es verändert sich was, sagen wir so. Also, und da ich ein positiv gestimmter Mensch bin, sehe ich das Glas eigentlich als halb voll und nicht als halb leer.
Ja, Anna, du warst ja in deiner aktiven Zeit auch Beauftragte für Vielfalt und Integration beim SWR. Wie lang war das und welche Erfahrungen hast du da gemacht in dieser großen Rundfunkanstalt?
Also ich habe das knapp 10 Jahre lang gemacht als Beauftragte für Diversität. Es war eine sehr, sehr spannende Zeit. Wir haben vieles umgesetzt von dem, was wir uns vorgenommen haben. Gleichzeitig habe ich die Erfahrung gemacht, dass Diversität umzusetzen sehr langsam vorangeht. Der Schwerpunkt, den wir gesetzt haben, war der Bereich Personal, weil wir einfach der Meinung sind, oder auch ich selber der Meinung bin, ohne vielfältiges Personal lässt sich da nicht so viel verändern. Unser Leitspruch lautet ja auch, wenn wir ein vielfältiges Publikum wollen, dann brauchen wir ein vielfältiges Programm, und dafür braucht man ein vielfältiges Personal. Wir haben viel erreicht in den letzten Jahren in Sachen Volontärinnen und Volontäre beispielsweise. Bei den Reportern sieht es auch ziemlich gut aus. Auch alles, was vor der Kamera ist, ist inzwischen sehr divers besetzt insgesamt. Aber wir sehen, je weiter es nach oben geht bei den Führungskräften, da hapert es noch, und zwar gewaltig. Und das ist etwas, was sich einfach verändern muss. Und da sehen wir einfach auch, dass das sehr, sehr langsam bisher auch vorangeht. Das ist einfach die Erfahrung, dass ohne Förderprogramme, ohne ein Bewusstsein sich da auch lange nicht schnell etwas ändern wird. Das haben wir gesehen beim Thema Frauen. Ohne Förderprogramme für Frauen hätten wir längst nicht das erreicht, was wir erreicht haben. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die anderen Bereiche der Diversität. Also wenn man nicht darauf achtet, darauf zu warten, dass Menschen Platz machen, ihre Privilegien aufgeben, da wird man lange darauf warten müssen. Und sicherlich ist es auch nicht ganz konfliktfrei, weil das heißt natürlich, ich habe nicht mehr Plätze, sondern vielleicht sogar in Zukunft weniger Plätze zu vergeben. Und dann muss man sehr genau darüber nachdenken, wie man die Plätze vergibt. Und das wird dem einen oder der anderen natürlich nicht schmecken. Also diese Konflikte auszuhalten, das gehört dann natürlich dann auch dazu.
Wir haben ja vorhin gehört von den Ausländerprogrammen in der Zeit der Gastarbeiter. Das war ja sehr stark darauf ausgerichtet, dass Menschen periodisch hier sind und dann wieder gehen. Jetzt reden wir aber von Integration der hier lebenden Menschen mit Migrationshintergrund in erster, zweiter oder dritter Generation. Was sind die jetzigen Maßnahmen, die dazu angetan wären, die kulturelle und soziale Teilhabe solche Menschen zu verbessern? Was muss da noch gemacht werden? Also wo gibt es auch gute Sachen und wo muss man noch nachlegen?
Was ich mir zum Beispiel vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk wünschen würde, ist tatsächlich noch stärker postmigrantische Perspektiven zu berücksichtigen. Also wirklich die Gesellschaft, dass sie eben eine postmigrantische ist, zu berücksichtigen, zu anerkennen und auch die Sorgen und Ängste auch der Menschen, die hier leben, anzuerkennen und wahrzunehmen. Das heißt,
was heißt postmigrantisch jetzt?
Ja, okay, kann ich kurz gerne erläutern. Ja. Genau, ich spreche mit dem Konzept der postmigrantischen Gesellschaft, was sagen möchte, dass die deutsche Gesellschaft durch und von Migration geprägt ist und dass im Zuge dieser Prägung eben auch Aushandlungsprozesse stattfinden, um Anerkennung, um Vielfalt, um Ressourcen, und dass diese Prozesse auch nicht immer konfliktfrei sind und auch Konflikte damit entstehen können. Und diese Themen, die die jungen Menschen hier in unserer Gesellschaft beschäftigen, sehe ich jetzt noch nicht wirklich in den Programmen repräsentiert. Also was auch Diskriminierungserfahrung angeht, was auch Rassismuserfahrung angeht und aber auch, wie man über Migration berichtet und schreibt. Also aktuell sehe ich und da beobachte ich nicht nur den politischen Diskurs, sondern aber auch, wie in den Medien darüber gesprochen wird, eine sehr starke populistische Narrative um Migration. Und ich finde, dass gerade in unserer Gesellschaft mit dem demografischen Wandel und dem Fachkräftemangel, wo wir auch auf Migration angewiesen sind, ne? Wir brauchen ausländische Fachkräfte erneut, finde ich es sehr verheerend zu beobachten, wie aktuell auch in den Medienhäusern über Migration gesprochen wird. Und ja, es wurden viele Schritte unternommen und ich bin jetzt auch nicht per se ein pessimistischer Mensch, aber vielleicht liegt es auch an meiner soziologischen Brille, dass ich oft in die Analysen gehe und dann doch Schieflagen wahrnehme. Aber ich denke, dass da auch wirklich nochmal stärker investiert werden muss, weil wir uns das einfach als Gesellschaft auch nicht mehr leisten können, so auch populistisch oder spaltend über Migration zu sprechen. Und Anna, du hast gerade ausgeführt, in manchen Regionen sind es 70-80% Kinder mit Migrationshintergrund unter 20 Jahren. Und die sind einfach Teil unserer Gesellschaft, ne? Und wenn wir über die so sprechen, also im Sommer letzten Jahres wurden diese jungen Menschen, die muslimisch markiert sind, zum Beispiel als Talahons bezeichnet. Ja, also eine stigmatisierende Begriff für diese jungen Menschen. Und das ist sehr fatal, weil, wie du auch sagtest, kann das eben in einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung ja auch dazu führen, gerade junge Menschen, die in Identitätssuchfindungsprozesse sind, wenn sie immer wieder mit so stigmatisierenden Begriffen konfrontiert werden.
Jetzt ist aber, sage ich mal, ich will nicht Angst vor dem Fremden, aber Vorbehalt vor dem Fremdartigen, also das, was man nicht gewohnt ist, ist ja was Archaisches, ne? Das ist also tief im Stammhirn verwurzelt, mag in dieser modernen Gesellschaft wirklich nicht mehr opportun sein, aber du kriegst es nicht wirklich raus. Und du kannst es nicht verleugnen, nicht völlig, ja, du kannst es sublimieren, ja, du kannst damit gut umgehen, ja, und du kannst das sozusagen als Neugierde umwandeln vielleicht, aber irgendeinen Umgang und irgendeine Balance muss musst du da finden. Also, und das ist natürlich in einer Gesellschaft, wo teilweise 60, 70, 80% solche Fremdauffälligkeiten oder wie nenne ich das? Also, wo dann sozusagen irgendwas passiert, was nicht der Normalität entspricht, ist nicht so einfach, das im Einklang zu bringen. Ja?
Ja, aber da muss ich jetzt fragen, wie fremd ist es denn letztendlich? Mhm. Nicht? Also wir sprechen diese 70, 80%, die sind ja nicht über Nacht. Ist nicht über Nacht entstanden. Also ich habe jetzt eine über 50-jährige Einwanderungsgeschichte in diesem Land. In meinem ganzen Bekanntenkreis sind entweder alle als kleine Kinder zugezogen oder wenn sie als Erwachsene gekommen sind, gut, ich bin ja ein bisschen älter jetzt als Seran, sind sie auch schon sehr, sehr lange da. Und dann frage ich mich, und die Kinder sind hier geboren und aufgewachsen, wieso werden sie dann noch als fremd empfunden, wenn sie eigentlich Teil dieser Gesellschaft sind? Und das ist etwas, was ich nicht so ganz verstehe. Also da denke ich, müssen wir uns schon noch mal insgesamt darüber unterhalten, wie wir Gesellschaft begreifen und mal ernsthaft die Frage stellen, ab wann betrachtet man, ab wann ist man denn zugehörig, ja, zu einer Gesellschaft oder
absolut,
nicht? Ich lebe in einem Stadtteil, da muss man hier geboren sein, damit man also Teil dieses Stadtteils ist, unabhängig davon, woher man kommt. Und dann frage ich mich manchmal, nee, das kann es ja nicht sein. Deswegen würde ich mir da schon ein bisschen eine andere Diskussion wünschen. Und mir geht es nicht darum, positive Beispiele beispielsweise eines der Medien hervorzuheben, so die Heldengeschichten. Das empfinde ich manchmal auch als ziemlich aufgesetzt. Mir geht es nur darum, einfach zu zeigen, wie die Gesellschaft ist. Und das ist eine ganz, ganz schwere Geschichte. Und weil ihr über die Medien gesprochen habt, es ist natürlich so, dass gerade bei den Medien, jetzt unabhängig davon, Printmedien betrifft es genauso, da ist eine ganz geringe Fluktuation. Das erlebe ich in anderen Bereichen, in anderen Berufszweigen, erlebe ich, dass da eine viel größere Durchlässigkeit ist. Ich erlebe sie nicht bei den Medien. Und das finde ich ganz spannend, wie schwer es ist, bei den Medien personell eine Veränderung herbeizuführen, damit sich einfach auch das, worüber wir berichten und wie wir berichten, einfach auch ändert. Und das finde ich schon auch sehr spannend, muss ich auch sagen, ja.
Zum Schluss vielleicht eure Hoffnungen, insbesondere in Bezug auf die jüngere Generation. Die werden dieses Land prägen in nächster Zeit. Was erwartet ihr da? Was hofft ihr da?
Ich beobachte, dass die jüngere Generation ein viel, viel größeres Selbstbewusstsein hat und mit einer viel, viel größeren Selbstverständlichkeit ihre Rechte einfordert insgesamt. Und das betrifft auch jüngere Menschen, die eine Einwanderungsgeschichte haben, dass sie viel selbstverständlicher hier sind. Sie kennen aber auch nichts anderes und sie sind auch nicht mit dieser Frage aufgewachsen, bleiben oder gehen. Und vielleicht ist auch deswegen, sind die Forderungen auch stärker, offener. Und ich wünsche mir, dass diese Generation auch wirklich diese Kraft hat, diese Vielfalt in der Demokratie zu leben und zu verteidigen und auch wirklich ein Zeichen zu setzen, dass wir vorankommen können, auch angesichts dessen, was gerade passiert. Also ich erhoffe mir, dass gerade die jüngere Generation eine viel stärkere Stimme wird, auch gegen rechts. Und das ist dringend, dringend, dringend notwendig.
Ja. Kann ich gut andocken und zeitgleich habe ich ja vorhin auch anfangs gesagt, dass ich auch erlebe, dass auch vor allem junge Menschen, vor allem was ihre Zukunft anbelangt, einen großen Pessimismus haben und auch Sorgen und Ängste haben, auch vor allem was das Thema Rechtsruck in unserer Gesellschaft und Demokratieverlust in unserer Gesellschaft anbelangt. Und ich denke, es ist total wichtig, diese Sorgen und Ängste der jungen Menschen ernst zu nehmen, auch politisch Schutz zu bieten, was vor allem auch ihre Zukunft und Gegenwart mit berücksichtigt. Aber aktuell beobachten wir eben vor allem auch Kürzungen, was so ja die Lebensräume von jungen Menschen anbelangt. Und das darf tatsächlich nicht passieren. Und wir brauchen auch positive Narrative im Hinblick auf Migration, gesellschaftlicher Zusammenhang, damit die Sorgen und Ängste der jungen Menschen nicht Wirklichkeit werden. Das wären jetzt nicht so ganz hoffnungsvoll, auch mit ein bisschen Pessimismus geschmückt. Aber das ist der aktuelle Status quo. Und wir dürfen, glaube ich, einfach auch vor allem wir Erwachsene nicht die Augen davor versperren, weil das ist, finde ich, auch unsere Verantwortung der jungen Generation, ein ja friedliches, zukunftsfähiges Land zu hinterlassen.
Ja, dass man mit gewisser Sorge in die Zukunft schaut, scheint mir dann schon auch berechtigt zu sein und es wäre fahrlässig, diese Sorge einfach zu übergehen und zu sagen, es wird schon alles. Ich glaube, daran muss man wirklich hart arbeiten, von allen Ebenen, die daran interessiert sind, aus diesem Einwanderungsland auch eine gute Gesellschaft zu machen, ja, die zusammensteht, die sich akzeptiert und auch aushält. Mhm. Und eine Gesellschaft, in die dann auch weiterhin Menschen gerne einwandern, weil, wie ihr richtig gesagt habt, also wir brauchen sie. Wir brauchen sie wirklich auf dem Arbeitsmarkt und ohne dass da eine positive Bereitschaft besteht, mein Gott, die Leute können ja auch woanders hingehen. So sieht's aus, ne? Insofern hat nicht nur die Gesellschaft daran ein gewisses Interesse, also eine gute Integration hinzubekommen, sondern auch und vor allem die Wirtschaft muss ein elementares Interesse daran haben, dass Leute bereit sind zu kommen, gerne kommen und mit Zuversicht kommen und ohne Angst. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe ein paar gute neue Erkenntnisse gewonnen. Ich habe ein paar Denkanstöße bekommen. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer auch. Ich bedanke mich sehr herzlich und frohe Ostern.
Vielen Dank. Ebenso.
Ebenso. Ja, vielen Dank.
Danke, dass Sie dabei waren. Und wenn Sie noch mehr von uns hören wollen, erwarten Sie die anderen Folgen von Spätzlespress auf unserer Website. Dort können Sie auch Fotos von der eingangs erwähnten Veranstaltung mit unseren beiden Gästen finden. Den Link stellen wir Ihnen in die Shownotes. Die Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin feiert ja in diesem Jahr ihren 25. Geburtstag und wir haben deswegen ein tolles Veranstaltungsprogramm in unserem Jubiläumsjahr aufgelegt. Zur Geburtstagsfeier am 29. April laden wir alle Berlinerinnen und Berliner mit baden-württembergischen Wurzeln zum Landsleute-Treffen ein. Das ist eine Gelegenheit, sich mit anderen Menschen zu vernetzen, die sich Baden-Württemberg verbunden fühlen, weil sie zum Beispiel dort geboren oder aufgewachsen sind oder wegen Studium oder Arbeit zugezogen sind und schon länger hier leben. Am 5. Mai dann gibt's eine Buchvorstellung, Lyrik, Gespräche über Bäume, Gedichte zur Demokratie, heißt die Anthologie von Thomas Weiß. Daraus liest die bekannte Schauspielerin Ulrike Czarre mit musikalischer Begleitung. Und am 19. Mai findet wieder unser queerer Empfang statt, diesmal mit dem ernsten Thema Hate Speech und Gewalt gegen queere Menschen. Der Bundesrat, der tagt das nächste Mal am 23. Mai. Und so wie es aussieht, werden wir da dann auch wieder eine Bundesregierung haben. Alle Informationen dazu und zu den genannten Veranstaltungen finden Sie auf unserer Website und unseren Social-Media-Kanälen. Die Links dazu stehen in den Shownotes. Wir freuen uns auch immer über Feedback zum Podcast. Ich wünsche Ihnen angenehme Osterfeiertage. Rudi Hochfliet.
Spätzlespress, der Baden-Württemberg-Podcast aus Berlin.